Were you drinking wine from Argentina or Indonesian coffee? Did you take some in a plane and go fly across the country? Did you go to work the next week, drive your daily 20 miles?
Solidarische Landwirtschaft ist für mich Verantwortung füreinander zu übernehmen.
For our plight, did you shout with dirt held high, farmers of the world unite? Did you ride an ox into town, say join the green revolution or die? In the years before the oil wells ran dry.
Was mich begeistert ist, dass wir damit dem Kapitalismus den Boden entziehen.
Herzlich willkommen bei Logbuch Solawi im August 2020. Im letzten Monat habe ich ja keinen Podcast gemacht. Ich hoffe, ihr habt es nicht allzu sehr vermisst. Dafür haben wir dieses Mal wieder eine Menge schwieriger Themen. Ein Schwerpunkt habe ich auf Tönnies und die Fleischerzeugung, den Fleischkonsum in unserem Land gelegt. Wir beschäftigen uns außerdem mit den Folgen des Klimawandels, und zwar diesmal am Beispiel der Alpen. Die sind durch ihre besondere Struktur und durch ihre jeweilig oft nur sehr kleinen ökologischen Nischen ein besonders gutes Beispiel, um die Veränderungen zu sehen, weil sich da die negativen Auswirkungen des Klimawandels praktisch wie unter dem Brennglas zeigen. Da hören wir einen Beitrag dazu. Und es geht auch nochmal wieder um die EU-Agrarpolitik. Es ist leider nur nichts Neues und auch, glaube ich, von Menschen, die das sich schon ein Weilchen anschauen, auch befürchtet, weiterhin so, dass wir von der EU leider keine richtungsgebenden Impulse hin zu einer klimagerechten ökologischen Landwirtschaft erwarten können und dass, obwohl uns die Klimadaten und der Klimawandel eigentlich von jedem Monat immer weiter davonlaufen, scheinen die EntscheiderInnen in Brüssel immer noch festzustecken in ihrer jeweiligen Lobbyarbeit, in ihren jeweiligen Abhängigkeiten, Seilschaften und Strukturen. Und so fällt dann auch die Entscheidung aus. Da habe ich ein Interview mit Maria Luisa geführt. Wir beginnen aber mit Tönnies und der Großschlachterei. Der Betrieb in Nordrhein-Westfalen ist ja in den letzten Wochen bis Monaten vor allen Dingen deswegen in die Schlagzeilen geraten, weil dort Covid-19-Fälle aufgetreten sind. Und nachdem untersucht wurde, wie es dazu kommen konnte, dass es dazu einer solchen Häufung kommt, wurden dann die schlechten Arbeitsbedingungen der Beschäftigten dort festgestellt. Dies ist, wie wir inzwischen alle wissen, absolut nichts Neues. Die Bedingungen in der Fleischindustrie, im Übrigen auch in der Landwirtschaft, bei der Spargelernte, bei der Erdbeerernte, wir haben hier in Logbuch Solawi darüber mehrfach berichtet, sind nun einmal miserabel. Und das hat etwas mit unserem Gesellschaftssystem, mit unserem Konsumsystem zu tun. Insofern ist natürlich die Kritik an Tönnies, einem wirklich großen kapitalistischen Ausbeuter, der es geschafft hat, in seinen 2-3 Jahrzehnten von einer kleinen regionalen Metzgerei zu einem großen europäischen oder dem größten europäischen Player zu werden, natürlich auch berechtigt. Es gibt so einen alten Spruch, hinter jedem reichen Mann stehen ein paar Tausend, denen er das Geld weggenommen hat. Aber lassen wir solche kapitalistischen Hin- und Her-Gaunereien von Geld mal beiseite. Mir geht es vor allen Dingen auch hier im Podcast darum, dass die größte, ja, doppeldeutiges Wort, die größte Schweinerei bei Tönnies nicht darin besteht, dass dort jetzt aufgrund bestimmter Bedingungen Corona-Fälle aufgetreten sind, auch nicht darin, so bedauerlich das ist, dass die Menschen dort schlecht bezahlt werden und in schlechten Unterkünften wohnen müssen, sondern das Grundübel liegt in einem Ausbeutungssystem, das sich auf unsere tierischen Mitlebewesen bezieht und zum Ziel hat, möglichst günstiges Fleisch zu produzieren. Und insofern, und da unterscheide ich mich auch teilweise an in meinen Einschätzungen und meinen Empfehlungen von dem Interviewpartner, von dem Interview, das wir gleich hören, ich denke schon, dass wir Konsumentinnen hier einen großen Einfluss haben. Und wenn nur ein Drittel der Leute jetzt aufhört, Fleisch und Wurst zu kaufen oder das auf irgendwie 2-3 Tage im Monat reduziert, dann wird sich aufgrund der veränderten Nachfrage einfach etwas verändern, und zwar in der gesamten Struktur für die Tiere, wie die gehalten und getötet und abgeschlachtet im wahrsten Sinne des Wortes werden. Für die Menschen, die in diesem Bereich arbeiten, und natürlich vielleicht auch für insgesamt unser Umgang mit solchen Produkten. Wir beginnen jetzt deswegen mit einem Beitrag hier von Radio Dreieckland, hat mein Kollege Fabian gemacht. Die Fleisch- und Tierindustrie ist im Gesamten eine immense Ungerechtigkeit, ist der Titel des Beitrags. Das ist ein Zitat von dem interviewten Menschen. Dem kann ich nur zustimmen, und das hören wir uns jetzt an.
Tönnies und Co. stoppen, was war der Anlass, euch zu überlegen, diese Kundgebung zu machen?
Also der Anlass war, dass ja in den letzten Wochen der Konzern Tönnies ganz speziell in der Kritik stand wegen diesen vielen Corona-Ausbrüchen. Es waren ja über 1500 Menschen plötzlich infiziert und müsste nochmal ein Lockdown verhängt werden und so weiter. Das haben ja die meisten Leute, denke ich, mitbekommen. Und wir wollten einfach an diese Kritik anknüpfen, weil und so ein bisschen das Momentum nutzen, weil es halt einfach eine immense Ungerechtigkeit ist, also diese Konzerne im Speziellen, aber die Fleisch- und Tierindustrie im Gesamten. Und genau, da einfach nochmal mehr drauf aufmerksam machen und den Schwung mitnehmen, so ein bisschen.
Die Arbeitsbedingungen bei Tönnies, wer sich für diese interessiert, konnte schon lange wissen, dass die relativ unwürdig sind. Euch geht es jetzt aber nicht nur um die Arbeitsbedingungen, sondern ihr kritisiert auch das Tierleid bei Tönnies. Wie sieht das aus?
Genau, also wir kritisieren mehrere Aspekte. Sie selbst sind eine Tierbefreiungsgruppe, das heißt, unser Fokus ist schon die Tierausbeutung, und ich meine, das steht ja gewissermaßen noch im Zentrum dieser Industrie. Und ja, da ist eben Tönnies ein Aushängeschild dafür, wie für die Absurdität dieses Systems. Also allein dort werden pro Jahr 20 Millionen Schweine umgebracht für Profit. Und genau, das ist halt, also wir richten uns jetzt nicht explizit gegen Tönnies, also auch, aber nicht nur, sondern das ist eben ein besonders absurdes Beispiel dieser Industrie, die eben jeden Tag extrem vielen Lebewesen das Leben kostet.
Genau. Jetzt wird ja teilweise gesagt, bei Tönnies würden zumindest was den Tötungsprozess angeht der Tiere die Vorgaben total gut eingehalten werden. Es gibt, glaube ich, auch von Naturland irgendwie oder Zusammenarbeit teilweise wird das Tierwohl-Label da vergeben. Was sagt ihr denn dazu?
Ja, also sowas wie das Tierwohl-Label ist aus unserer Sicht halt ziemlich höhnisch, weil also es hat wenig mit Tierwohl zu tun, wenn die Kehle durchgeschnitten wird, um es mal ganz plakativ auszudrücken. Es ist halt einfach so ein Versuch der Industrie, sich, was sie da machen, irgendwie schön zu malen und schön zu verkaufen. Ich meine, das versucht die Industrie durchgängig mit Werbung und Lobbyismus und so weiter und so fort. Und das ist halt jetzt gerade so ein Ding, das mit dem Tierwohl-Label. Und genau, uns geht es jetzt nicht darum, wie getötet wird, sondern dass getötet wird. Und generell darum, wie andere Tiere in unserer Gesellschaft behandelt werden und wie wir dazu stehen und dass sie durchgehend ausgenutzt werden und ausgebeutet werden.
Bei wem liegt die Verantwortung für dieses System, unter anderem für das System Tönnies?
Das ist, das lässt sich natürlich nicht einfach beantworten. Also wenn ich jetzt da eine einfache Antwort hätte, dann würde das der Welt mit Sicherheit nicht gerecht werden. Also da es ein riesiges System ist, ist die Verantwortung keinen Einzelpersonen zuzuweisen. Wichtig ist uns dabei eben, dass die Verantwortung auch nicht bei den Konsumierenden liegt. Also dass es, dass sie schuld an diesem System sind, sondern große Verantwortung tragen auf jeden Fall die Konzerne. Aber auch diese Konzerne handeln ja nur der Systemlogik entsprechend. Also ist im Großen und Ganzen eben das System auch das Problem, also das kapitalistische Wirtschaftssystem. Ohne das zu bekämpfen und ohne das abzuschaffen und was anderes aufzubauen, lässt sich auch das Problem der Tierindustrie nicht lösen.
Und es wäre auch keine Verbesserung, wenn das Fleisch ein paar Cent mehr kosten würde.
Das wäre jetzt natürlich so eine typische reformistische Strategie, da irgendwas zu machen. Und da lässt sich sicherlich auch darüber diskutieren, dass auch wenn jetzt zum Beispiel die Werkverträge abgeschafft werden würden, würde das ja schon der Industrie irgendwie schaden. Aber wird wieder irgendwas anderes in die Bresche springen, dann wird es vielleicht wieder mehr Subventionen geben und so weiter. Also ich glaube, dass das mit Reformen wir dort nicht wirklich weit kommen.
Tönnies, der größte europäische Fleischkonzern liegt in Nordrhein-Westfalen. Gibt es solche Hotspots der Tierausbeutung und der Arbeiterausbeutung in der Fleischindustrie auch in der hiesigen Gegend?
Ja, also die gibt es in ganz Deutschland. Also da gibt's, ich hab im Internet so eine schöne Karte gesehen mit den Corona-Hotspots in der Fleischindustrie. Also das war auch über ganz Deutschland verteilt. Da gibt's natürlich noch sowas wie Wiesenhof, aber auch in Baden-Württemberg, Müllerfleisch müsste das sein, wenn ich mich jetzt gerade nicht täusche. Genau, und da ist natürlich also einmal ArbeiterInnen bedingungsmäßig sehr unschön und die Pandemieausbreitung wird dort auch angefeuert. Und zum anderen natürlich auch die Tierausbeutung und die Tötung.
Und eure Forderungen sind jetzt welche?
Unsere Forderungen sind, die Tierindustrie gänzlich abzuschaffen und die Gesellschaft umzustrukturieren, sodass wir uns versorgen können mit solidarischen, bio-veganen Landwirtschaften. Genau, das ist so die Grundforderung. Das ist jetzt, ja.
Beitrag geht es um die ökologische Krise und die Landwirtschaft. Wir haben hier in Logbuch Solawi ja insgesamt immer stärker in den letzten anderthalb Jahren darauf hingewiesen, wie eng Landwirtschaft, Nahrungsversorgung, die Art, wie wir uns ernähren, auch mit der aktuellen Klimakrise verknüpft ist. Natürlich tragen ganz unterschiedliche Aspekte zur Erderwärmung bei und natürlich ist es nicht cool, wenn Leute mit riesig schweren und tonnengroßen SUVs ihre Kinder zur Kita fahren, aber das ist eben nur der eine Aspekt und wir alle müssen uns ernähren und die Art und Weise, wie wir das tun, das ist eben recht entscheidend für den Klimawandel. Und es ist natürlich auch sehr entscheidend, wie wird Nahrung produziert, welche Nahrung wird produziert. Wir haben einfach sehr, sehr große klimaschädliche Faktoren in den Abholzungen der Regenwälder, um dort Weiden für Rinder zu machen. Wir haben sehr große negative Einflüsse in dieser riesigen Sojaproduktion, die im Wesentlichen nicht für den Alnatura ist, damit du da dein Räuchertofu kaufen kannst, sondern 98% des Sojas ist eben Tierfuttersoja. Und diese Dinge zu betrachten und zu verändern und im Prinzip der Landwirtschaft auch diese besondere Bedeutung zuzugestehen und zuzumessen in dem ganzen Szenario der Erderwärmung, das wäre wichtig. Aber es passiert leider nur sehr wenig. Wir hören jetzt hier einen Beitrag von den Kollegen von Radio Korax aus Halle. Die haben einen Agrarwissenschaftsstudenten, der aktiv bei Friday for Future ist, interviewt zu diesen Zusammenhängen.
Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle, hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle, hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle. Danke!
Der, den ihr hier gehört habt, das war Wilhelm Dage auf einer Fridays for Future Demo letztes Jahr hier in Halle. Willi studiert Agrarwissenschaften und kommt aus einer landwirtschaftlich geprägten Familie. Ich selbst habe Willi hier und da getroffen, hin und wieder mit ihm über Klima und Landwirtschaft gesprochen. Weil ich seine Perspektive spannend und überzeugend fand, habe ich mir gedacht, ich will noch einmal grundlegend mit ihm über Klimawandel, ökologische Krise und Landwirtschaft sprechen. In einem Telefonat habe ich ihn gebeten, nochmal grundlegend zu erklären, was das ist, ökologische Krise.
Ich würde sagen, die ist Ausdruck eines dem zugrunde liegenden Phänomens, was so in einer ideologischen Sprache versucht wird, unter dem Begriff des Anthropozäns zu fassen, was einfach heißt, dass die Einflüsse der Menschheit, jetzt mal so allgemein gesprochen, auf die Ökosysteme und auf die Kreisläufe und auf die Stoffwechselprozesse der Natur so groß sind, dass da eigentlich eine Verschränkung und ein Zusammenwirken stattfindet. Also zum Beispiel jetzt nochmal in Bezug auf die Dürre, da ist es so, dass der Klimawandel inzwischen solche Ausmaße hat, der dazu führt, dass sich die Nordkappen, weil dort die Eisflächen schmelzen, das hängt dann mit dem Albedo-Effekt zusammen, aber so tief brauchen wir nicht einsteigen, auf jeden Fall erwärmt es sich dort schneller als am Äquator und das führt dazu, dass die Geschwindigkeiten, mit denen so die Luftzirkulation stattfindet, abnehmen und es zu sogenannten Rossby-Wellenereignissen kommt, die dazu führen, dass der Jetstream, der um den Globus kreist, so Beulen bekommt und sich dann einzelne Hochdruckgebiete festsetzen können. Und das ist eine Entwicklung, die zum Beispiel entstanden ist durch den menschenverursachten Klimawandel oder wie wir in der Umweltbewegung sagen, durch die Klimakrise. Und was eben zeigt, dass so Naturkatastrophen gar nicht mehr existieren, sondern dass Naturkatastrophen auch immer einen menschlichen Einflussfaktor haben. Da gibt es inzwischen auch eine neue Wissenschaft, die sogenannte Abgrenzungswissenschaft, die versucht mit Computermodellen das dann auch noch genau zu berechnen. Und das würde ich sagen, ist so das Neue, was in Anführungszeichen unsere Epoche kennzeichnet und von dem der Klimawandel nur eine Umweltkrise ist, wir es aber mit ganz vielen multiplen Umweltkrisen zu tun haben. Die zweite größere ist zum Beispiel das Artensterben, wo zum Beispiel Flächenversiegelung oder Landnutzung noch eine große Rolle spielt, die aber zum Beispiel auch gekoppelt ist mit dem Klimawandel. Und das ist quasi das Neue, würde ich sagen, an der Situation, dass man diese Auswirkungen jetzt auch im alltäglichen Leben spürt und ich möchte eine Einschränkung machen, auch im alltäglichen Leben in der nördlichen Hemisphäre und nicht nur in dem, im sogenannten globalen Süden, wo man das auch schon vorher gespürt hat.
Willi betont, dass die ökologische Krise systembedingt ist. Der Kapitalismus ist ein wirtschaftliches System, in dem nicht für die Bedürfnisse produziert wird. Produziert wird nur, was als gewinnträchtig erscheint. Im Vordergrund steht ein abstrakter Reichtum, der sich in Geld ausdrückt. Es ist ein ewiger Kreislauf. Es wird Geld investiert, um am Ende einen Mehrwert zu erzielen. Die natürlichen Bedingungen und planetaren Grenzen tauchen in dieser Rechnung nicht auf. So untergräbt der Kapitalismus auch die natürlichen Lebensbedingungen auf diesem Planeten. Eine Entwicklung, die ernst genommen werden muss. Klimaforscher sprechen immer wieder von sogenannten Kipppunkten, die eine Entwicklung in Gang setzen können, die nicht mehr kontrollierbar ist.
Also diese Tipping Points bestehen darin, dass wenn die Erwärmung einen gewissen Punkt erreicht hat, sie automatisch weitergeht. Also so jetzt einmal in den Alltagsverstand gedacht, wenn man zum Beispiel Popcorn macht und das Popcorn ist einmal gepoppt, dann kriegt man es nicht mehr zurück in den Maiskolben. also in diese Maiskornform. Und in Bezug auf den Klimawandel gibt es verschiedene Kipppunkte. Zum Beispiel den grönländischen Eisschild, dass wenn der schmilzt, dann kommt es zu einer Verstärkung der Erwärmung, weil eben das Eis durch den Albedo-Effekt das Licht direkt wieder zurückstrahlt ins Weltall. Und der Klimawandel ja darum basiert, dass wenn die Strahlung auf die Erde trifft, die umgewandelt wird in Wärmestrahlung und diese Wärmestrahlung eben die Treibhausgase zum Schwingen bringt. Das passiert beim Albedo-Effekt nicht, aber wenn das Eis einmal geschmolzen ist, dann nimmt das Meerwasser diese Energie viel besser auf und spiegelt es eben auch dann als Wärmestrahlung wieder zurück. Und wenn quasi die Eisschilde einmal geschmolzen sind, dann verstärkt es quasi den Treibhauseffekt. Dasselbige ist zum Beispiel beim Regenwald oder bei den borealen Wäldern der Fall. Und dann gibt es noch verschiedene Kipppunkte, wie zum Beispiel die Methanhydrate oder die Kohlenstoffpumpe in den Weltmeeren. Ich finde halt beim Regenwald auch noch ganz interessant, dass da auch noch der Aspekt der Landnutzung hinzukommt. Das heißt, der Regenwald ist ja ein Ökosystem, das davon erlebt, dass quasi der Regen, dass quasi permanent Verdunstungsprozesse stattfinden und es dann wieder regnet. Und wenn eben in die eingegriffen wird durch den Klimawandel und mehr Verdunstung stattfindet oder Bäume abgeholzt werden, und dadurch mehr Verdunstung stattfindet, dass das dann dazu führen kann, dass der Regenwald kippt, also quasi sich nicht mehr als Ökosystem erhalten kann und dann eben dazu führt, dass die Klimaerwärmung sich verstärkt, weil ja eben im Regenwald, in diesem Holz, das ist ja auch ein CO2-Speicher und wenn dieses Holz verrottet oder verbrannt ist, dann ist es eben in der Atmosphäre. Und so gibt es eben einen Zusammenhang zwischen Klimawandel, Landnutzung und diesen Kipppunkten, die dann dazu führen können, dass es quasi zu einer Erwärmungsspirale kommt, die dann nicht mehr zu stoppen ist. Und daraus leitet sich auch so ein bisschen das 1,5-Grad-Ziel ab, weil man davon ausgeht, dass man viele relevante Kipppunkte, die Korallenriffe werden dann wahrscheinlich schon verloren sein, damit stoppen kann, wenn man sich an dieses 1,5-Grad-Ziel hält.
Erwähnt wurde hier bereits eine bestimmte Art der Landnutzung, die ein Faktor der globalen Erwärmung ist. In der Klimabewegung wird deshalb immer wieder auch eine nicht nachhaltige Landwirtschaft kritisiert. Die Landwirtschaft, wie wir sie landläufig kennen, trägt mit zur ökologischen Krise bei.
Wenn man sich das weltweit betrachtet, dann gehen halt 25% aller Emissionen auf Landnutzungsänderungen oder auf die Landwirtschaft zurück und das ist ja erstmal ein erheblicher Anteil an den globalen Treibhausgasen. Nur, dass die halt nicht so leicht gesehen werden, weil halt Emissionen in der Landwirtschaft in Form von Stoffwechselprozessen entstehen und nicht durch das klassische Kohleverbrennen. Also zum Beispiel, wenn Dünger ausgebracht wird, entsteht zum Beispiel Lachgas, was ein 200 bis 300 mal stärkeres Klimagas ist als CO2. Oder wenn Kühe zum Beispiel verdauen, entsteht Methan, was so ein 30-mal schärferes Klimagas ist als CO2. Und dadurch, denke ich, fällt es so ein bisschen aus dem Blickfeld, wie der Landwirtschaft die Emissionen entstehen. Und deswegen würde ich sagen, zum Beispiel in Bezug auf den Klimawandel sind so die Aspekte, dass sich da grundlegend was ändern muss, durchaus berechtigt.
Dabei könnte Landwirtschaft nicht nur ein Teil des Problems, sondern nachhaltig betrieben auch ein Teil der Lösung sein. Eine nachhaltige Landwirtschaft wäre dazu in der Lage, enorme Anteile von Treibhausgasen mittels Humusbildung im Boden zu binden. Dass das nicht geschieht, dafür macht Willi eine verfehlte Agrarpolitik verantwortlich. In den tagespolitischen Debatten erscheinen allerdings Klimabewegung und die Interessen von Landwirten selbst immer wieder als Gegensatz. Viele landwirtschaftliche Betriebe erfahren ökologische Maßnahmen als Teil einer Gängelung, der sie sich ohnehin ausgesetzt sehen. Willi hält dies nicht für eine individuelle Macke von rückschrittlichen Bauern, sondern als Teil einer ökonomischen Gesamtkonstellation.
Der ökonomische Zusammenhang, der dahinter steht, ist, dass die Bauern halt unter sehr niedrigen Preisen produzieren, viel von Subventionen leben und es schwer haben, ihre Profitabilität zu steigern. Das hat verschiedene ökonomische Gründe. Aber auf einen, den ich jetzt verweisen möchte, ist zum Beispiel, welche Auswirkungen eine Überproduktion in der Landwirtschaft hat. Die führt eben dazu, dass wenn zu viel Lebensmittel produziert werden, was erstmal, also Überakkumulation ist erstmal eine allgemeine Tendenz des Kapitalismus, es passiert ständig, dass der Kapitalismus zu viel Produkte produziert und die nicht losgeschlagen werden können, das nennt man dann gemeinhin Krise, wobei nicht losgeschlagen werden können auch immer nur meint, die kann niemand kaufen, aber nicht in Bezug auf, die könne niemand gebrauchen. Und wenn es zu hohen Produktionen in der Landwirtschaft kommt, zu einem hohen Mengenoutput, dann führt es dazu, dass die Preise überdimensional stark verfallen. Das ist auch durch eine ganz einfache logische Überlegung sich klarzumachen. Man selber kauft halt seine Lebensmittel und hat so seinen Grundbedarf und den kauft man halt. Also wenn man Milchtrinker ist, dann trinkt man halt seinen Liter Milch die Woche oder anderthalb Liter Milch die Woche und die kauft man in einer relativ breiten Preisspanne, ob die jetzt 50 Cent ist oder bis 1 Euro. Das heißt, Überproduktion in der Landwirtschaft führt zu einem übermäßigen Preisverfall. Und wenn ich dann eine schlechte Rentabilitätssituation habe, dann führt es dazu, dass wenn dann die Umweltauflagen verschärft werden, die Landwirte ja auch mehr Kosten haben. Und diese Situation führt dann dazu, dass sich bei den Bauern aufgrund ihres ökonomischen Interesses eine Feindschaft gegen diese Umweltgesetzgebung einstellt. Und dann protestieren sie quasi gegen den Staat oder gegen die Politik für bessere Bedingungen und verstehen gar nicht die ökonomische Grundlage dessen, was da zugrunde ist, sondern es erscheint quasi als, jetzt kommt die Politik und jetzt wird es nochmal schlimmer. Und das, finde ich, ist so die Schwierigkeit da. Und da kann man dann auch wieder den Bogen schlagen und sagen, ja, im Kapitalismus, jetzt jenseits von jeglichen moralischen Vorwürfen, wenn es darum geht, aus Geld mehr Geld zu machen, dann wird die Umwelt halt vernutzt. Und da die sich in Konkurrenz zueinander befinden und dann noch die Preise schlecht machen, wird eben dann die Umwelt noch stärker vernutzt. Und das liegt am System, weil es darum geht, abstrakten Reichtum zu akkumulieren in Form von Geld und nicht konkreten Reichtum in Form einer Naturfülle zu bewahren. Und das ist so die Schwierigkeit, wenn so die Umweltbewegung auf die Landwirtschaftsbewegung trifft. Das wäre meine These.
Auf der einen Seite ist die Landwirtschaft unerlässlich für den täglichen Bedarf unserer Gesellschaft. Auf der anderen Seite scheint die Landwirtschaft ein Wirtschaftsfeld zu sein, dessen Akteure kaum gewinnbringend wirtschaften können. So sind sie von Subventionen abhängig. Dass das so ist, hängt auch mit der kapitalistischen Art und Weise zu wirtschaften zusammen. Es geht um die spezifische Art und Weise, wie im Kapitalismus auf ein spezielles Produktionsfeld zugegriffen wird, das seinerseits unweigerlich von natürlichen Bedingungen bestimmt ist.
Das eine ist, dass man es da mit natürlichen Prozessen zu tun hat. Was ja eigentlich erstmal was Schönes ist. Also wenn man eine landwirtschaftliche Perspektive hat, dann betrachtet man eigentlich, wie kann ich die Bedingungen perfektionieren, dass meine Kultur sich gut etabliert. Also wie bereite ich das Saatbett, wie tief lege ich das ab, pflüge ich vorher, pflüge ich nicht, mache ich direkt Saat, wie mache ich den Pflanzenschutz. Das sind alles Sachen, wo man Bedingungen schafft, um quasi natürliche Wachstumsprozesse zu optimieren. Diese natürlichen Wachstumsprozesse werden natürlich auf der anderen Seite auch versucht, durch den agrochemischen Komplex zu optimieren. Gleichzeitig gibt es da aber natürliche Grenzen. Also man hat eine Vegetationsperiode in Deutschland und in dieser Vegetationsperiode kann ich einmal Weizen ernten. Und das ist auch schon seit hunderten Jahren so. Ich kann das natürlich optimieren und ich kann düngen und ich kann pflügen und ich kann mir eine bessere Erntetechnik besorgen mit geringeren Verlusten. Aber was die Landwirtschaft tut, ist immer Bedingungen optimieren für Wachstum. Und dadurch ist dann ein Widerspruch gesetzt zu der Akkumulation des Kapitals, weil dieser Umschlag, den sonst irgendwie Unternehmen steigern können oder schneller steigern können in Industrieprozessen mit den Verkaufsebenen, der ist dann eben nochmal gekoppelt in der Landwirtschaft daran, dass das nicht geht, eben aufgrund dieser natürlichen Grenzen und die Art und Weise, wie Landwirtschaft arbeitet. Da könnte man dann quasi noch tiefer einsteigen und sagen, dort findet nur sehr bedingt abstrakte Arbeit statt, weil ja eigentlich die Natur von alleine wächst und man quasi mit der konkreten Arbeit dann die Bedingungen dafür herrichtet. Und das Zweite ist halt die Ökonomie des Bodens, die dazu führt, dass Landwirte eben ihren Boden haben und wenn sie den pachten müssen, dann sind sie ja mit anderen Landwirten im Konkurrenz, müssen den vom Verpächter bekommen. Und der gibt dann natürlich immer den Höchstbietenden den Preis. Das heißt, wenn es zu Produktivkraftsteigerungen in der Landwirtschaft kommt oder ein Landwirt was besser kann, dann verallgemeinert sich diese Produktivkraftsteigerung nicht in höheren Profiten, sondern on the long run in höheren Pachtpreisen, die dann eben auch der Landwirtschaft das Akkumulieren erschweren. Und so ist eben Boden in der Landwirtschaft kein Kapitalfaktor, sondern eben quasi nur ein Rechtstitel, den man erwirbt, mit dem man dann mit seinem Kapital wirtschaften kann. Das heißt, wenn ein Landwirt im Boden investiert, ist es eigentlich marxistisch gesprochen ein Abzug von seinem Kapitalstock und das schwert dementsprechend auch die Akkumulation, weil es sich ja bei dem Gebrauch um dieses Bodens nur um einen Rechtstitel handelt. Und aus eben diesen genannten Sachen, aus diesen beiden Effekten folgert Marx dann, dass sich eigentlich eine industrialisierte Landwirtschaft und Kapitalismus ausschließen. Jetzt hat sich ja aber die Landwirtschaft doch industrialisiert und ich meine, in diesen beiden ökonomischen Gesetzen liegt die Notwendigkeit, weswegen es eigentlich überall in den entwickelten kapitalistischen Ländern irgendeine Art von besonderer Betreuung für die Landwirtschaft gibt oder eine Subventionspolitik.
Was folgt also daraus? Eine nachhaltige Landwirtschaft erfordert eine Wirtschaftsweise, in der für Bedürfnisse produziert wird, nicht für einen abstrakten Reichtum. Auf der Fridays for Future-Kundgebung letzten Dezember in Halle hat Wilhelm Dagel folgende vorläufige Äußerungen vorgetragen.
Ich möchte eine Agrarpolitik, die nicht die Landwirte nach Fläche bezahlt, sondern für gesellschaftliche Leistungen. Ich möchte eine Agrarpolitik, die nicht meint, aus Berlin und Brüssel alles besser zu wissen und den kleinsten Flugeinsatz in Pusemucke reguliert. Ich möchte eine Agrarpolitik, die Anreize setzt, damit die Landwirte und Landwirtinnen ihre Produktion selbstbestimmt und nachhaltig gestalten können. Ich möchte eine Agrarpolitik, die CO2 besteuert und für Humusaufbau bezahlt. Ich möchte eine Agrarpolitik, die unsere heimischen Produkte fördert, nachhaltig macht und nicht mit ungerechten Freihandelsabkommen zerstört. Ich möchte eine Agrarpolitik, in der Töchter und Söhne von Landwirten und Landwirtinnen ohne Existenzängste die Höfe ihrer Eltern weiterführen und nachhaltig entwickeln können. Deshalb geht auf die Landwirte zu, redet mit ihnen, bildet euch über die Landwirtschaft, besucht die Ringvorlesung Zukunftsfähige Landwirtschaft und lasst euch aus Brüssel und Berlin nicht für blöd verkaufen. Die Landwirte in Berlin demonstrieren unter dem Motto Landschaft, Verbindung, wir rufen zu Tisch. Wir als Umweltbewegung sollten uns mit ihnen an den Tisch setzen, von den Landwirten lernen und gemeinsam eine nachhaltige Landwirtschaft gestalten. Denn die derzeitige Agrarpolitik ist weder gut für die Umwelt und das Klima noch für die Landwirte. Schluss damit! Lasst uns deshalb anfangen, gemeinsam mit den Landwirten und Landwirtinnen unsere Lage zu erkennen. Denn wer seine Lage erkannt hat, wie soll der aufzuhalten sein? Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle! Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle! Hoch mit dem Humus, runter mit der Kohle! Danke!
Ich hatte es in der Eingangsmoderation schon gesagt, die Alpen sind ein ganz besonderes Ökosystem in unserem Kontinent und durch die ja sehr kleinteilige Höhenfaltung gibt es da ganz unterschiedliche Subökosysteme, die auch sehr empfindlich auf Veränderungen reagieren. Das heißt, etwas, was in größeren Flächen vielleicht sich erst nach einer gewissen Einwirkzeit oder sobald bestimmte Parameter dauerhaft überschritten sind, auswirkt, wirkt sich in diesen kleinen Ökosystemen halt und auch sensiblen Ökosystemen sehr viel schneller aus. Deswegen ist der Klimawandel eben im Alpenraum, in der Bergwelt besonders zu sehen. Und diesbezüglich hat Heike Tremmel von Radio Z aus Nürnberg ein Interview geführt mit einem Umwelt- und Klimaexperten des Deutschen Alpenvereins. Das werdet ihr jetzt auch dann in dem Interview hören. Der Mensch hat natürlich auch eine gewisse Position, vertritt touristische Interessen auch, die man in den Alpen haben kann. Und das so ein bisschen in Balance zu stellen, so dann auch anderen Aspekten, das kommt auch in dem Interview vor.
Also die Alpen, das muss man sich vorstellen, sind ja in Mitteleuropa, stehen einfach wie so ein Bollwerk in der Atmosphäre. Das heißt, die ganzen Wettergeschehen, Klimageschehen trifft auf dieses Hindernis. Und dadurch, dass die Alpen natürlich so auf kleinem Raum so viel Topografie haben, also so steil sind, haben wir auf kleinstem Raum durch diese Höhengradient und Höhenunterschiede eine Sammlung von sensiblen Lebensräumen, Ökosystemen, Klimazonen, auf so einem engen Raum, der sonst in Europa, über Gesamteuropa eigentlich verteilt ist, ja, von mittleren Breiten bis in die Arktis, verteilt sich bei uns in der Höhe. Und dadurch wirken sich natürlich Temperaturänderungen da sehr stark aus, weil dann dadurch zum Beispiel die Höhenveränderungen oder Vegetationszonen wandern. Der anderen Aspekte, die ganz spezifisch Alpen sind, ist natürlich durch dieses Bollwerk sind wir auch irgendwo eine Art Wasserschloss, heißt es ja oft, so ein bisschen als Vergleich. Also durch die hohen Niederschläge in den Alpen gehen bei uns der Abfluss raus in den Rest von Europa. Die Gletscher speichern Wasser und die Veränderungen betreffen also dann die Alpen intensiv. Aber die Alpen haben auch eine Auswirkung auf den Rest von Europa eigentlich.
An welchen Punkten, in welchen Bereichen macht sich denn der Klimawandel in den Alpen spürbar? Also vielleicht können Sie uns da auch ein bisschen beschreiben, was ist da wirklich zu spüren und zu sehen auch schon?
Ja, also gerade wir beim Deutschen Alpenverein oder unsere Mitglieder als Bergsteiger, Kletterer, Hochtourengeher spüren das tatsächlich wirklich schon, was sich alles tut. Man muss sich ja vorstellen, dass die Alpenregion jetzt schon fast bei 2 Grad Erwärmung ist. Also wir haben dort diese Schwelle schon bald erreicht und das ist die Erwärmung in den Alpen doppelt so hoch wie im globalen Mittel. Das heißt, wir haben zum Beispiel im Hochgebirge logischerweise die Gletscher, Schneedecke, Permafrost, der extrem sensibel ist. Klar, es ist Eis, es ist gefrorenes Wasser, zu Temperaturerwärmung. Das heißt, gerade auf Gletscher jetzt bezogen, natürlich geht da ein schönes Landschaftsbild verloren, aber viel, viel relevanter ist natürlich, dass uns ein Wasserspeicher abhanden kommt, der im Moment noch Niederschlag dann in Form von Eis speichert und in den trockenen Zeiten im Sommer zuverlässig Wasser in die Täler abgibt, in die Flüsse. Und durch das Abschmelzen der Gletscher, was in den letzten 4-5 Jahren wirklich sehr stark ausgeprägt war, wird diese solide Wasserquelle nicht mehr da sein. Prognosen für die Gletscher sind leider nicht gut. Also in den Ostalpenraum zum Beispiel wird so gegen Mitte des Jahrhunderts schon ein Großteil der Gletscherfläche verschwunden sein. Und gegen Ende des Jahrhunderts werden wahrscheinlich die Ostalpen nahezu eisfrei sein. Dann haben wir natürlich das Thema Naturgefahren, also wo durch den Permafrost, der jetzt noch Felsen zusammenhält, Felswände zusammenhält durch kalte Temperaturen, dort immer mehr Instabilitäten kommen, also mehr Steinschlag, mehr auch größere Felsstürze sind da möglich. Dazu kommen dann eben noch die Zunahme an Extremwetterereignissen. Also wir spüren sehr stark, dass wir sehr viele hohe Schwankungen haben und Extremwetterereignisse, stark Niederschläge, die verschärfen dann natürlich noch diese Naturgefahrenproblematik, dass immer mehr Schutt durch das Abschmelzen der Gletscher vorhanden ist, was dann ins Tal in Form von einer Mure oder so ein Schlammlawinen ins Tal gehen kann.
Sie haben ja vorhin die Gletscher angesprochen, das Abschmelzen der Gletscher. Irgendwann werden die Gletscher überhaupt nicht mehr sichtbar sein. Welchen Einfluss haben die denn auf den Wasserhaushalt? Also das Ganze hat ja auch Auswirkungen dann ganz real auf die Trinkwasserversorgung von uns.
Zum Teil auch die Trinkwasserversorgung richtig. Also wenn man in den Alpenfluss reinschaut, der in einem Alpental ist und von Gletscher gespeist ist, hat der einen charakteristischen Abfluss zur Gletscherschmelze. Dann noch im Juni oder Juli, August kommt ein Abfluss vom Gletscher runter. Und wenn der eben weg ist, ist gerade in so trockenen Bereichen, zum Beispiel im Engadin oder im Finchgau in Südtirol, kann das tatsächlich dazu führen, ja, dass wir eine Situation haben, die wir jetzt noch nicht so kennen, aber dass in den Alpen vermehrt Trockenheit auftritt in den Bächen oder damit auch eine Wasserversorgung. Das kann dann zu Konflikten führen, jetzt zum Beispiel mit der Landwirtschaft, Obstanbau, die ganze Thematik um Beschneiungsanlagen, die sehr viel Wasser brauchen und ihre Speicher füllen müssen, wird dort einfach verschärft zum Konflikt. Gletscherrückgang hat aber jetzt einmal so ganz konkret gesprochen, weil Sie auch noch nach konkreten Beispielen gefragt haben für, sage ich jetzt mal, die Freizeit und Tourismus, wenn wir in die Berge gehen, Bergsteigen gehen, Auswirkungen. Also wir mussten schon Wege jetzt vermehrt verlegen, teilweise Brücken bauen, weil einfach die Gletscherzungen so zusammensacken und zurückgehen, dass klassische Wege über den Gletscher drüber in eine Nordwand so teilweise nicht mehr möglich sind. Also es gibt jetzt schon klassische Klettertouren auf dem Großglockner zum Beispiel, die so wie früher nicht mehr machbar sind und nur noch in ganz, ganz engen Zeiträumen machbar sind und eben teilweise Wegeverlegungen benötigen, um überhaupt noch über diese Täler, die vorher mit Eis gefüllt waren, drüber zu kommen. Also das sind jetzt schon sehr handfeste Beispiele, was da so die Auswirkungen sind.
Die steigende Temperatur setzt den Alpen ja auch sehr stark zu, gerade auch den Wäldern. Wie verändern sich denn die Wälder? Kann man da in den letzten Jahren schon Veränderungen sehen durch diese Temperaturerwärmung?
Also im Allgemeinen hat eben diese Temperaturzunahme von diesen 2 Grad, die wir jetzt schon haben, bewirkt es, dass die Vegetationszonen nach oben wandern. Es wird in der Höhe wärmer, das heißt Pflanzen, die sind extrem angepasst, so in den alpinen, quasi polaren Klimazonen, sind darauf auf diese Kälte und diesen Frost angepasst und werden nun von Arten, die von unten kommen, weiter nach oben geht, verdrängt, muss man so sich das vorstellen. Und dann ist es halt natürlich so, dass der Gipfel irgendwann aufhört und diese kälteliebenden Pflanzen nicht mehr weiter nach oben ausweichen können. Das heißt, es gibt hier eine Verschiebung von Vegetationszonen, eine Verdrängung von Arten und unter Umständen dann auch ein Verlust von Biodiversität in diesen Lebensräumen.
Car les lèvres les plus pauvres te dénoncent par un sourire.
Wollen wir uns über Agrarsubventionen und Gelderverteilung in der EU unterhalten. Ich weiß nicht, ob vielen von euch das bewusst ist. Die EU ist, wenn man das mal so auf die realen Fakten zusammendampft, im Prinzip vor allen Dingen ein Zusammenschluss für Agrarsubventionen. Denn eine enorme Summe an Geld, ich habe es ein bisschen nachgeguckt, glaube 60 Milliarden Euro, werden jedes Jahr an Subventionen ausgezahlt und auch die Agrarsubventionen selbst machen den größten Teil des Wirtschaftsbudgets der EU aus. Das stimmt doch so, oder habe ich das falsch nachgeschaut?
Nee, das hast du schon richtig gesehen. Und das ist schon seit Jahren so, daran hat sich nichts geändert. Im Gegenteil, die Zahlen gehen eher etwas nach oben.
Genau, also das eben ist tatsächlich schon seit Jahrzehnten so. Also ganz ursprünglich ging es mal um Montanunion und Schwerindustrie. Aber schon in den 60er und spätestens in den 70er Jahren hat sich die EU im Prinzip zu einem Agrarsubventionszusammenschluss gewandelt. Klar gibt es jetzt auch diese politische Integration und so weiter, aber die Agrarsubventionen sind einfach ein ganz zentraler Bestandteil dessen, was die EU macht. Und wenn auch in den vergangenen 2 Jahrzehnten Länder aus dem ehemaligen Osten der EU beigetreten sind, war das immer sehr stark mit dadurch motiviert, dass da eben auch dann die Agrartöpfe angezapft werden können. Also Polen ist da ein sehr gutes Beispiel, die wirklich sehr, sehr viel Geld aus diesen EU-Töpfen bekommen. Und im Prinzip ist ja auch nicht grundsätzlich falsch, denke ich, auch aus unserer Perspektive der solidarischen und der klimagerechten Landwirtschaft zu sagen, Nahrungsmittelproduktion sollte unterstützt werden, sollte staatlich gefördert werden, sollte nicht rein dem Markt überlassen werden. Da haben wir jetzt vielleicht gar keine so unmittelbare Kritik dran, oder?
Ja, also die Kritik ist nicht generell an der Verteilung, sondern an der Art, wie diese Subventionen verteilt werden. Und zwar werden sie großteils, also zu etwa 80%, an die Fläche gebunden. Das heißt, je mehr Hektare ich habe, desto mehr Subventionen bekomme ich. Und das unabhängig davon, ob ich einen landwirtschaftlichen Betrieb bewirtschafte oder nicht. Das heißt, es gibt auch Unternehmer, die keine Höfe bewirtschaften, die aber eben landwirtschaftliche Fläche kaufen und aufgrund dessen diese Subventionen beziehen. Beispielsweise die Erben von Aldi, die etwa 1 Million bekommen. Dann,
Moment mal, kann ich kurz fragen, weil ich weiß das, wie viel Land muss Mensch dann besitzen? Also was haben da die Aldi-Erben aufgekauft? Das halbe Saarland? Oder du hast eine Zahl, was man pro Hektar bekommt?
Ja, das sind 300 Euro pro Hektar.
Also 300 Euro pro Hektar. Ich rechne das nachher nochmal aus, wie viel man da für 1 Million dann braucht an Hektar. Dann kann man sich das vorstellen. Ich habe in unserem Vorgespräch, hast du auch gesagt, dass solche alten Adelsgeschlechter wie Thurn und Taxis, die da ihre Jagdwälder irgendwo haben, jetzt nicht mehr in Ostpreußen, das läuft nicht mehr so, aber vielleicht woanders, dass sie auch dann die Subventionen bekommen.
Ja, natürlich, auch Thurn und Taxis ist dabei. Und im Prinzip ist durch diese niedrigen Kapitalzinsen, die es im Moment gibt, ist es einfach attraktiv, Land zu kaufen, auch von Unternehmen, und dafür dann die EU-Subventionen einzustreichen. Zum Beispiel gibt es eine Lürsengruppe, die Luxusjachten und Kriegsschiffe produziert und die aufgrund ihres Landbesitzes im letzten Jahr auch ungefähr 1 Million Euro bekommen hat.
Also das ist natürlich wirklich schwierig, also das klar wird man irgendeine Bezugsgröße vielleicht erstmal, weil Größe macht schon wieder Fläche, aber irgendein Bezugsmoment definieren müssen, wie man jetzt das zuteilt, aber das scheint ja nun wirklich recht grob, wenn ich dann als einzige Parameter die Größe habe. Oder gibt es da nochmal modifiziert mit Bio und nicht Bio und Schweine umbringen und nicht umbringen und so?
Also es gibt ja zwei Arten von Subventionen. Das eine ist die rein nach Fläche, und die Subvention nach Fläche, die befördert einfach eine Konzentration zu immer größeren Höfen und Grundbesitzern. Das andere ist die sogenannte zweite Säule, die wird verteilt nach, ich sage jetzt mal, Leistung für die Öffentlichkeit. Aber da ist es so, das ist ja nur ein geringer Teil, das sind etwa 20% von dem Gesamtbetrag. Da ist es leider so, dass keinerlei Transparenz darüber besteht, für was diese Mittel ausgegeben werden. Also es musste klar sein, für welche Flächen das ausgegeben wird und was für die Öffentlichkeit bzw. für das Gemeinwohl damit bewirkt wird.
Das heißt auch bei, also ich nochmal für die HörerInnen, 80% geht eher sowieso nach diesem stumpfen Prinzip, auch wenn ich da irgendwie ein Land besitze, wo ich womöglich noch irgendwelche Schadstoffe einleite und sonst Brennnesseln wuchern lasse, bekomme ich mein Geld. Also wirklich nur die Fläche ohne irgendein sinnvolles Zusatzkriterium. Und die anderen 20%, wo dann nicht an der Fläche orientiert sind, auch da fehlen, so wie du sagst, die klaren Kriterien, was sozusagen die Bäuerin, der Bauer tun sollte, damit es die Subventionen gibt.
Klar, es fehlen klare Kriterien und es fehlen auch klare Ziele, was mit den Summen oder mit den Geldern und Zahlungen erreicht werden soll. Also das müsste klar definiert sein, und dann müssten natürlich diese Zahlungen auch so gestaltet werden, dass die Arbeit abgedeckt wird. Ja, also es kann nicht sein, dass zwar die Zahlungen gewährt werden, wenn die Leistung erbracht wird, dass diese aber nicht kostendeckend sind. Also ich glaube, den Anspruch muss man schon haben, dass landwirtschaftliche Arbeit auch entsprechend ihrem Einsatz vergütet wird.
Gut, da kommen wir natürlich an ein sehr grundsätzliches Problem, was wir hier in Logbuch Solawi immer wieder thematisiert haben. Es ist so, dass die Nahrungsmittelpreise niedrig sind, das natürlich jetzt auch zunächst mal in einem primären Blickwinkel ein gesellschaftliches Interesse daran gibt, dass Nahrungsmittelpreise niedrig sind, dass aber in der Form, wie das aktuell in den meisten Ländern dieser Erde ist, letztendlich dazu führt, dass die Menschen, die in der Landwirtschaft tätig sind, eben nicht ausreichend bezahlt werden, dass es da so Ausbeutungsmuster gibt, wo wir dann, wenn wir an bestimmte Formen von Nahrungsmitteln denken, wie jetzt die Fleischindustrie, wir gerade aktuell auch die Konsequenzen sehen. Aber auch wenn ich jetzt brav meine Möhren und mein Zucchini produziere, ist es dasselbe, dass ich das eigentlich nur unter Ausbeutungsbedingungen machen kann. Und auch wenn heutzutage alle gerade nach Tönnies gucken. Der Spargel und die Erdbeeren werden unter keinen anderen Bedingungen mit genauso Saisonkräften produziert. Es muss klar sein. Das heißt, also da ist schon das, was du sagst, richtig. Es sollte letztendlich natürlich, wenn schon eine derartig gigantische Summe an Subventionen zur Verfügung steht, das dazu genutzt werden, dass die in der Landwirtschaft tätigen Menschen ordentlich bezahlt werden können und dass natürlich Landwirtschaft auch so betrieben wird, kommen wir zu unserem zweiten zentralen Thema, dass eben auch Klimaschutzziele, dass Klimaneutralität oder zumindest mal ein geringerer Impact der Nahrungsmittelproduktion auf die Erderwärmung erreicht werden kann. Aber davon steht gar nirgendwo was drin wahrscheinlich.
Nee, da steht nichts. Also ich meine, dazu kommen ja noch, es müsste ja noch der Artenschutz dazu kommen, also Naturschutz, dass die Artenvielfalt erhalten bleibt. Also da trägt es nichts dazu bei. Es ist ja so, die Produkte aus der herkömmlichen Landwirtschaft, die sind ja deswegen so günstig, weil sie über diese Flächensubventionen praktisch bezuschusst werden. Aber die negativen Folgen, die werden nicht dem einzelnen Produzenten angelastet, sondern die werden der Gesellschaft überlassen. Also das heißt, das hat die Allgemeinheit zu zahlen. Das heißt, die negativen Auswirkungen werden sozialisiert und die Gewinne dann privatisiert. Also richtig wäre natürlich, dass auch die Schäden von denen getragen werden, die sie verursachen. Aber beispielsweise ist es ja so, dass beim Grundwasser das Grundwasser verseucht wird und dann die Wasserversorger dieses Wasser reinigen müssen, dass wir gesundes Trinkwasser bekommen. Richtigerweise müssten diejenigen, die unser Grundwasser sozusagen schädigen, das auch bezahlen und für Sauberkeit sorgen.
Beziehungsweise eben, wenn wir jetzt bei der Subventionsperspektive sind, müssten Subventionen so gestaltet werden, dass eben landwirtschaftliche Verfahren belohnt werden, die eben das Grundwasser weniger schädigen, beziehungsweise eben solche Verfahren, die das mehr tun, eben nicht subventioniert werden. Jetzt haben wir ja so ein bisschen einen Anlass, dass momentan gerade wieder ein EU-Budget beschlossen wird. Es wird wohl immer über mehrere Jahre beschlossen, weil das sehr aufwendig ist, bis sich da alle Länder und alle Interessensgruppen geeinigt haben, wer irgendwie was bekommen soll von dem großen EU-Topf. Und weil man das nicht jedes Jahr neu aushandeln kann und will, wird es immer über mehrere Jahre beschlossen. Und jetzt würde man ja denken, okay, vielleicht war bei der letzten Beschlussphase, vor 7 Jahren, glaube ich, ist das immer so, diese Klimakatastrophe für die Menschen, zumindest dort, die da Beschlüsse fassen, noch nicht so präsent. Jetzt wäre das ja aber 2020 wohl anders. Also sollte bei jeder und jedem mal angekommen sein, dass da was zu tun ist. Aber wenn ich dich richtig im Vorgespräch verstanden habe, wird da gar nicht weiter nachgedacht, sondern im Prinzip einfach der Status quo um 7 Jahre verlängert.
Also so, der Status quo wird verlängert, also es wird nichts qualitativ verbessert. Und da sich die Staaten nicht einigen konnten, also da gab es einige Gründe dafür, zum Beispiel durch die Brexit-Verhandlungen wurden die Verhandlungen sozusagen blockiert und lahmgelegt, hat man sich jetzt auf eine vorläufige Vereinbarung verständigt. Und das heißt eben, dass praktisch alles so fortgeschrieben wird wie bisher mit wenigen Änderungen. Also da ist keinerlei Ambition, das Pariser Klimaschutzziele zu erreichen durch eine anders gesteuerte Subventionspolitik der EU.
Okay, das ist natürlich ziemlich bedauerlich. Also wie gesagt, da sind jetzt Strukturen schon in der komfortablen Situation, ganz immense Gelder verteilen zu können. Also oft wollen ja Menschen oder wollen Strukturen was tun, aber es ist leider kein Geld da. Da wäre es jetzt nicht das Problem. Das Geld scheint ja da zu sein. Und trotzdem wird es nicht sinnvoll verwendet. Da können wir jetzt sagen, schade auch. Aber wenn wir jetzt nicht beim Schade auch stehen bleiben wollen, was können denn Menschen tun? Also was können wir alle, was können die Hörerinnen denn tun, um irgendwie da eine Veränderung zu bewirken?
Ja, das eine ist an Aktionen teilnehmen, die es ja immer wieder gibt, an Demonstrationen teilnehmen. Aber letztendlich ist das Wichtigste, an Wahlen teilzunehmen. Ich muss mir die Wahlprogramme anschauen, ob genau die Ziele, die wir jetzt gerade vorhin besprochen haben und die wünschenswert sind, ob die in den Wahlprogrammen enthalten sind und dann mein Wahlverhalten entsprechend so abstellen. Also nächstes Jahr sind im Frühjahr ja Landtagswahlen und im Herbst Bundestagswahlen. Da kann ich durchaus mal diese Maßstäbe anlegen und entsprechend die Programme drauf durchforsten und mein Handeln darauf einstellen. Denn es geht nicht ohne eine andere Politik. Und die wird entweder im Bundestag entschieden oder dann auf EU-Ebene. Auch das Land hat natürlich Einfluss über den Bundesrat. Aber die Wählerstimmen, die sind maßgeblich. Ich kann natürlich auch meine Abgeordneten entsprechend bearbeiten. Denn jeder Abgeordnete hat oder befürchtet, Wählerstimmen zu verlieren und sein Mandat zu verlieren.
Und da haben wir natürlich bei der EU das Problem, was ja auch schon viele Jahre diskutiert wird, des sogenannten Demokratiedefizits. Das heißt, schon unsere normale parlamentarische Demokratie in der Bundesrepublik Deutschland ist unter bestimmten Aspekten ja wenig geeignet, dass da direkt da Einfluss durch die Bevölkerung ausgeübt werden kann, aber immerhin geht es dann da über die Wahlen, so wie du sagst, während bei der EU der Einfluss des EU-Parlaments auf diesen Prozess, dann könnte ich es gar nicht abschätzen. Ich würde es fast vermuten, das ist wie bei allen wichtigen Sachen, dass doch letztendlich diese Regierungschefs das bestimmen, oder?
Genau so ist es. Die Regierungschefs haben das bestimmt, dass es fortgeführt wird wie bisher. Also insoweit ist es nicht demokratisch, keine demokratische Entscheidung, wenn die Regierungschefs dieses weiter so beschließen.
Gut, also das heißt, ein bisschen um die Ecke gedacht, wäre eben auch eine weitere Demokratisierung einer so wichtigen Struktur wie der EU auch wünschenswert, um im Sinne der Agrarwende, im Sinne von klimagerechter oder klimaneutralerer Landwirtschaft etwas zu erreichen, weil, wie gesagt, so haben wir ja nicht mal diesen indirekten Einfluss, den wir sonst über unser Wahlverhalten haben. Und wenn ihr euch, wie Maria Luisa sagt, mal die Wahlprogramme durchlest, klar stehen da immer auch nette Begriffe drin, aber wir haben ja auch ein bisschen Erfahrung mit Landwirtschaftsministern. In den letzten 20, 30 Jahren waren die fast immer von der Union. Gut, klar, bei der Rot-Grünen haben es natürlich dann die Grünen gemacht, aber so ganz furchtbar viel geändert hat sich das jetzt nicht, welche Nase da gerade vorne stand. Also da müssen wir sicherlich auch noch mehr, auch gegebenenfalls außerparlamentarischen Druck aufbauen. Und da ist ja diese Wir-haben-satt-Demo wichtig. Aber ich denke, da ist auch wieder unser Konsumverhalten, unser Allgemeinverhalten wichtig. Willst du jetzt nochmal auf was ganz Konkretes hinweisen, was jetzt so in nächster Zeit ist, wo Mensch sich beteiligen kann oder unterschreiben kann oder Petitionen anklicken kann?
Nein, ich will nochmal Folgendes sagen. Es ist wichtig zu fordern, dass eine Transparenz der Auszeichnung bei den Lebensmitteln stattfindet. Ja, also das ist überhaupt nicht transparent. Ich weiß nicht, was ich esse. Ich weiß nicht, was ich trinke. Also da braucht es Transparenz. Es braucht ein Tierwohlsiegel. Auch das ist nicht klar, wenn ich Produkte kaufe. Nicht alle Konzerne zeichnen genau aus, wie die Tiere gehalten werden. Und natürlich, klar, es gibt auch dieses Jahr wieder die Möglichkeit, sich aktiv einzubringen. Und zwar gibt es die europäischen Good Food, Good Farming Aktionstage. Die finden im Herbst statt, und zwar im Oktober diesen Jahres. Das wird bundesweit dezentral stattfinden. Also da ist es einfach wichtig, vielleicht mal auf der Homepage zu schauen von Good Food, Good Farming und zu schauen, was angeboten wird oder eben selbst in der eigenen Region, am eigenen Ort eine Initiative zu gründen und da entsprechende Aktionen, kreative Aktionen, wie auch immer, zu planen und durchzuführen.
Ja, also ihr könnt mal nachgucken, Good Food, Good Farming als Stichwort eingeben bei Startpage oder einer anderen Suchmaschine eurer Wahl. Sonst würde ich natürlich bei Maria Luisas Abschlussworten jetzt noch gleich unser SolarWie-Standardperspektive ergänzen. Sie hat gesagt, ich weiß nicht, was ich esse, auch wenn ich vielleicht demnächst irgend so eine Ampel da drauf habe, wie viel Fett da drin ist und wie viel Zucker da drin ist. Sonst weiß ich trotzdem nicht, wie das produziert wird.
Und ich weiß eben nicht, woher das kommt, ja.
Genau, und das alles habe ich nicht, wenn ich mich jetzt zum Beispiel einer solidarischen Landwirtschaftsinitiative, einer Kooperative oder einem Hof, einer Hofnutzerinnengemeinschaft anschließe, weil da kann ich ziemlich genau gucken, wo was herkommt, oder bei vielen Initiativen sogar selber daran beteiligt sein, wie das hergestellt wird. Und es ist klar, das wird jetzt nicht allen 80 Millionen Deutschen so möglich sein, aber diejenigen unter euch, die vielleicht so eine Möglichkeit haben, die sollten sich da schon überlegen um diese Fragestellung, was kommt woher und wie wird es produziert und wie viel Klima-Impact hat diese Art von Landwirtschaft, auch ganz direkt zu beeinflussen durchs eigene Tun, völlig weg von Wahlen. Und zum Tierwohl nochmal, da ist natürlich jetzt wieder meine Position, am wohlsten geht es den Tieren, wenn sie gar nicht gegessen werden. Das könnt ihr euch auch nochmal überlegen. Das war Logbuch Solawi im August 2020. Ich hoffe, ich konnte einige interessante Beiträge für euch zusammenstellen. Am Mikrofon war Mel und die Musik, die kam von Ali Daniel vom Free Music Archive. Ich wünsche euch eine gute Zeit und würde mich freuen, wenn wir uns im nächsten Monat wiederhören.